Trauer, Schmerz, Scham und gebrochene Heimatgefühle. Auf jeden Fall etwas Ambivalentes, dieses Ostdeutschsein. Lässt sich der Osten erklären? Man kann viel rausfinden, aber man versteht es dadurch noch lange nicht. So oder ähnlich hat es Grit Lemke gesagt. Sie ist Dokumentarfilmerin und Autorin. Mit ihr spreche ich jetzt. Hallo, Frau Lemke.
Hallo.
Ich war letztens wieder in Westdeutschland bei Freunden und war dann in der komischen Rolle, den Osten erklären zu müssen, zu wollen. Und da entfährt mir manchmal so ein unkontrollierter Stoßseufzer. Geht es Ihnen auch so, wenn Sie den Osten erklären sollen oder müssen oder wollen?
Ja, vor allen Dingen kann man ja dann auch sagen, fahrt doch einfach mal hin und sprecht selber mit den Leuten und guckt es euch an. Also ich meine, die Leute, die immerhin noch nachfragen, das sind ja sozusagen schon die Besseren, die sich immerhin wirklich interessieren. Aber ich erlebe auch viel, dass Menschen sich anmaßen, zu wissen, wie der Osten ist und die eben nicht nachfragen. Also das ist noch die schlimmere Variante.
Dennoch sind wir in so einer komischen Rolle, wir Medienleute, als ob wir irgendwie eine Antwort hätten. Ich fühle mich manchmal unwohl in der Rolle. Wie geht's Ihnen?
Ja, total. Also gerade jetzt nach den Wahlen, nach den Europawahlen, Kommunalwahlen, da kriege ich ernsthaft dann Mails oder Nachrichten von Freundinnen und Freunden aus dem Westen, die sagen, bitte erklär doch mal das Wahlergebnis. Also ich kann das auch nicht erklären. Ich kann immer nur aus meiner wahrscheinlich auch beschränkten Wahrnehmung und aus meinem Umfeld Dinge erzählen. Und da kann man vielleicht was draus lesen, aber man kann das auch nicht mit drei Worten erklären, was da passiert. Und es ist eben komplex und die Gefahr ist, und das passiert auch meistens, dass man so eine schnelle Erklärung, ne? Also wie zum Beispiel im Osten wurde halt der Faschismus nicht aufgearbeitet und sie sind alle durch eine Diktatur geprägt und dann ist das völlig logisch, dass die jetzt alle AfD wählen. Und das ist das Gefährliche, weil man natürlich dem Phänomen damit überhaupt nicht gerecht wird. Und am Ende führt das auch zu so einer hasserfüllten Stimmung, die uns allen überhaupt nicht hilft.
Ich habe letztens eine Dokumentation über die Hamburger Schule gesehen und da kam wieder Hoyerswerda vor und die Pogrome in den 90ern und da habe ich mich an meine Wahrnehmung erinnert. Ich habe mich gar nicht gefragt, wo die Nazis oder die Typen, die da Heil Hitler gerufen haben und da gezündelt haben, wo die herkommen. Die waren halt einfach da. Wie war es bei Ihnen in den 90ern? Haben Sie sich die Frage gestellt, wo die herkommen, die anderen?
Na gut, da die Frage musste ich mir nicht stellen. Die kamen aus dem Nachbarhaus im Zweifelsfall. Mhm. Also die Frage musste ich mir nun wirklich gar nicht stellen. Also gerade in Hoyerswerda, es ist ja auch gerade in Hoyerswerda 30 Jahre behauptet worden, die kamen alle aus dem Westen und wir waren das ja nie. Und das ist natürlich eine krasse Lüge gewesen. Da hat man sich auch selbst belogen. Also das wollte man gern glauben. Aber natürlich, das ist ja auch alles erforscht und belegt. Das war ein hausgemachtes Problem. Aber man kann sich fragen, warum kommt es doch denn zu einem Pogrom? Weil fremdenfeindliche Übergriffe, die gab es, wenn wir jetzt beim Jahr 91 bleiben, da gab es im Westen mehr fremdenfeindliche Übergriffe als im Osten im Jahr 91. Also die Zahlen sind mittlerweile auch bekannt. Der Osten war zu dem Zeitpunkt oder wirklich ganz zu Beginn der 90er um die Wendezeit herum war der Osten noch nicht dieser Hotspot fremdenfeindlicher Gewalt. Aber dann kommt es in zwei Oststädten zu Pogromen. Und das ist ja der Unterschied, dass es eine Bevölkerung gibt, die sich dahinter stellt. Und der andere Teil, der größte Teil der Bevölkerung, der es nicht verhindert. Und da muss man sich fragen, also wie gesagt, diese Schläger, diese Glatzen, die Skinheads, was weiß ich, die gab es im Osten und im Westen. Aber die Bevölkerung, die das nicht verhindert bzw. unterstützt, die gab es im Osten. Und da muss man sich eben wirklich angucken, warum passiert es denn in Städten wie Hoyerswerda und Rostock. Das sind zwei Städte gewesen, oder es war ja auch nicht ganz Rostock, es war Lüttenklein oder Lichtenhagen. Das sind zwei Siedlungen, die komplett von einer Industrie abhängig waren. Und diese Industrie bricht in kürzester Zeit zusammen. Und die Menschen sind aus ihren Strukturen, auch aus ihren sinngebenden Strukturen, aus ihren Gemeinschaften, aus allem, was das Leben ausgemacht hat, sind die Menschen von einem Tag auf den anderen freigesetzt. Und da ist nichts, was sie auffängt. Da ist nichts. Und das geht viel weniger, glaube ich, da um wirklich um sowas wie Wert oder so, weil immer gesagt wird, ja, ist doch klar, die waren halt Diktatur geprägt im Osten und dann war die SED-Führung weg und war das Vakuum. Aber das glaube ich gar nicht. Das Vakuum war, also in Hoyerswerda war das, dass die Schichtbusse nicht mehr gefahren sind, dass der Herzschlag der Stadt ausgesetzt hat. Und dann passieren Dinge, die eigentlich irrational sind und sich bahnbrechen. Und so müsste man jetzt immer wirklich gucken, was ist da wirklich passiert, anstatt mit so vorschnellen Erklärungsmodellen und die man dann auch auf den Osten so draufpappt und dann ist es auch egal, ob es der Osten von 1985 ist oder 99 oder 2024. Und da gibt es eben auch Entwicklungen.
Was es alles eint, die Zeitepochen sind die Pathologisierung, habe ich den Eindruck, dass da so eine Pathologie, das sind halt die Ossis, die Dumpfbacken, genau. So irgendwie eigenartig. Und ich merke es von Leuten, die in den Westen gegangen sind, die haben sich ihren Dialekt, ihren Thüringer, ihren sächsischen Dialekt wegtrainiert. Die wollten auf keinen Fall als Ostdeutsche erkannt werden. Eigentlich auch komisch, oder?
Naja, das ist das, was man ganz, jetzt wenn man so einen wissenschaftlichen Blick drauf wirft, dann ist das natürlich schon eine Kolonialisierungstendenz. Also Kolonialismus geht ja immer davon aus, dass eine Gesellschaft, eine Kultur und eben auch eine Sprache höherwertiger ist als die andere. Und das ist in Deutschland eben jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, das sind die westdeutschen Dialekte. Also am meisten ist es wert, wahrscheinlich gar keinen Dialekt zu sprechen, aber Sie haben gerade Thüringisch genannt. Ich kenne auch Leute, die sich das abtrainiert haben mit großer Mühe. Sächsisch ist sozusagen noch eine Stufe unter Thüringisch wahrscheinlich. Und das sind schon mal Sprachen, die sind komplett diskreditiert und deren SprecherInnen, ja. Man kann das natürlich auch, das betrifft auch hier in der Lausitz das Sorbische, wo das sozusagen ein Prozess war, der über Jahrhunderte ging und dazu führte, dass eben die eine sorbische Sprache fast nicht mehr existent ist. Und das hat eben mit dieser Annahme einer Höherwertigkeit zu tun. Und das Gleiche erleben wir innerdeutsch. Und Sprache ist dafür ein ganz wichtiges Indiz.
Also das ist die Selbstverleugnung, das kennen Sie auch aus der Lausitz, von den Sorben und die Stigmatisierung auf der anderen Seite, also nicht nur von den Dialekten, auch wahrscheinlich von den Identitäten, und dann entsteht so eine Art Klassenscham. Ich schäme mich nicht nur für meine Herkunft, und das kann ja dann so in Schamabwehr abdriften, und das ist möglicherweise die Ursache für diese Aggressivität oder dieses Irrationale. Kann das ein Erklärungspunkt sein?
Na, auf alle Fälle ist da, glaube ich, viel Irrationalität, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, dann ist ja zum Beispiel sowas wie Angst irrational, Hass meistens auch, ja, und also da, wo wir uns in dem Bereich von Emotionen bewegen, also die ja ganz viel, ich glaube, man muss ganz viel auf Emotionen gucken und man kann eben nicht alles versuchen mit so einem Reizreaktionsschema, ja, so funktioniert ja auch Gesellschaft nicht. Und klar, Scham gehört definitiv dazu. Scham ist ein tiefsitzendes Gefühl. Und was den Osten betrifft, würde ich da gern den Begriff Trauma noch dazu tun, ja? Also die Traumatisierung der 90er, die ganz tief sitzt. Und da gehören natürlich auch die Baseballschlägerjahre dazu, die sich ja dann, das war dann wirklich ein ostdeutsches Phänomen. Aber das hat sich wirklich im Lauf der 90er erst entwickelt und das hat dann zu einem neuen Trauma geführt, ja, also zumindest in Hoyerswerda. Also da wurden so verschiedene Traumata aufeinander gepackt und dann, wenn wir von Trauma reden, ist eben der nächste Begriff Trauer, die überhaupt nie ausgesprochen wurde, die nicht verarbeitet ist. Und wenn eben, wenn Trauer von ostdeutscher Seite irgendwie geäußert wird, dann kommt sofort die Jammer-Ossi-Keule. Und so kann man das natürlich auch nicht bearbeiten.
Sie haben in Ihrem aktuellen Film das schön beschrieben mit der Identität, dass die Sorben, die ihre Identität leben, die sie ausleben, die sie nicht verleugnen, irgendwie ein Bollwerk gegen die AfD sind und fast antifaschistisch, fand ich sehr beeindruckend. Und die das so sehr deutsch sein wollen, ne, die so richtig sein wollen, die ihre Wurzeln verleugnen, die sind dem Deutschnationalen, dem Populistischen, die rennen dem hinterher. Eigentlich hochinteressant. Ich hätte eher gedacht, dass es umgedreht ist, aber Sie beschreiben, dass wenn ich eine gefestigte Identität habe, wenn ich in mir ruhe, wenn ich weiß, wo ich hingehöre, wenn ich meinen Frieden habe, dann bin ich nicht so anfällig. Finde ich hochinteressant. Hat Sie das auch überrascht oder war Ihnen das schon immer klar?
Nee, das hat mich gar nicht überrascht, weil wir auch das historisch wissen. Also wir können, wenn wir uns jetzt angucken, die Wahlergebnisse der NSDAP, also eben NSDAP und jetzt AfD, wenn wir das vergleichen, Oberlausitz, Niederlausitz, dann gibt es da ganz klare Parallelen. Also NSDAP, die hatte in der Niederlausitz, da wo die Menschen eben möglichst deutsch sein wollen und ihre sorbischen Wurzeln wirklich bis zur kompletten bis zum Selbsthass verleugnen. Da hatte schon die NSDAP Wahlergebnisse teilweise in bestimmten Dörfern um die 85%. Das lag nochmal ganz weit über dem Landesdurchschnitt, ja, 85%, das muss man sich mal vorstellen. Während in den obersorbischen Dörfern, wo eben auch natürlich es so eine gefestigte Religiosität geht, also da spielt auch die katholische Kirche natürlich eine große Rolle, die das Sorbische immer wirklich in Hort gegeben hat. Dort hatten wir NSDAP 15%. Und genauso stellt sich das auch heute dar. Also es ist jetzt nicht so, dass in den sorbischen Dörfern nun überhaupt niemand AfD wählt, aber das ist verschwindend gering. Das sind keine Antifa-Dörfer oder so, ja. Aber die wählen CDU. Nach dem Motto so schon seit 1000 Jahren und die nächsten 1000 Jahre auch. Aber da, die bieten weniger Angriffsfläche für Populismus jeder Art, ja, weil die eben, die sind natürlich auch in so einem, ich würde es mal religiösen Konservatismus, sind die auch sehr gefestigt. Aber der erweist sich jetzt tatsächlich im Moment als demokratiestärkend.
Interessant, dass man das auch mal sagt. Sie haben Lüttenklein angesprochen, der Soziologe Steffen Mau kommt ja aus Lüttenklein und der schreibt aktuell, 35 Jahre nach der friedlichen Revolution ist die ostdeutsche Transformationsphase zu einem Ende gekommen. Die Dynamiken von Aufholen, Nachahmen und Angleichen flachen merklich ab. Wir sind in der Post-Transformationsphase übergegangen, die uns klarer als bisher vor Augen führt, der Osten wird sich dem Westen nicht weiter anverwandeln. Zu stark wirken die Prägungen der DDR, die Weichenstellung der Wiedervereinigung und die Lasten der Transformationsjahre. Finde ich sehr schlüssig. Wie finden Sie das?
Ja, dem würde ich zustimmen. Und ich finde eben auch, also darin liegt ja auch eine große Chance, das zu begreifen. Ich würde noch was ergänzen zu dem, was er sagt, warum der Osten sich eben nicht komplett in Richtung Westen transformiert. Wir haben ja auch eine Geschichte vor der DDR. Das würde ich immer gern ergänzen wollen. Der Osten ist ein slawisch besiedeltes Gebiet. Das ist auch eine vergessene Geschichte. Aber natürlich schleppen wir auch irgendwie 1000 Jahre Kulturgeschichte mit uns rum. Und die ist eben in Sachsen anders als, was weiß ich, im Saarland. Ja? Also wir sind sozusagen an der Grenze zu Osteuropa. Und natürlich prägt auch das. Und natürlich sind hier auch historisch ganz andere Bewegungen schon immer vor sich gegangen. Also riesige Migrationsbewegungen haben ja den Osten schon in den letzten Jahrhunderten viel mehr geprägt als zum Beispiel den Westen. Ja, also das steckt uns ja irgendwie alles in den Genen. Diese, also um auch nochmal Trauma dazu sagen. Also da ist ja ganz viel, was anders ist als im Westen. Und wenn wir jetzt einfach mal, also vielleicht kann man so sagen, einfach mal entspannt auch damit umgehen könnten und sagen könnten, ja, wir dürfen anders sein und der Westen ist vielleicht nicht das alleinige Modell. Wir müssen nicht die besseren Wessis werden. Also vielleicht kann man das einfach mal anerkennen.
Ja, das heißt, wenn die westdeutsche Hegemonie tatsächlich zu Ende ist, wo ich das noch nicht glaube, wenn man sich die Eliten anschaut und die Führungsposition, da geht es ja oft um Macht. Das hängt ja wahrscheinlich noch Jahrzehnte nach, dass, also, und über Frauen in Führungspositionen muss man gar nicht reden. Also das heißt, da ist einiges kaputt gegangen in den letzten 30 Jahren, das jetzt wieder neu zu basteln, wird wahrscheinlich auch schwer, oder?
Wird auch nicht von alleine passieren. Also wir wissen, dass sich Strukturen nicht von alleine ändern. Ja, also insofern muss man tatsächlich, glaube ich, auch über sowas wie Quoten nachdenken. Wir wissen, dass Frauen nicht eben nur, weil sie genauso gut qualifiziert sind, in Führungspositionen kommen. Nein, das kommen sie nicht. Es geht ja auch um Netzwerke. Es gibt diesen unbewussten, ne, unconscious bias, diesen unbewussten Vorurteil, dass ich natürlich immer den Mitgliedern meiner eigenen Gruppe mehr Vertraue, das ist ja zutiefst menschlich. Da sind wir auch wieder bei Gefühlen und bei Emotionen und bei vielleicht irgendwas, was auch irrational ist. Und natürlich haben alle, die irgendwie westdeutsch in eine westdeutsche Familie reingeboren werden, die haben von vornherein ein besseres Netzwerk. Also das ist einfach so. Und das muss man das muss Politik aufbrechen. Das wird nicht anders gehen.
Das heißt, es geht letztlich um Machtstrukturen, die offen zu legen, darüber zu reden und sagen, wer hat Macht, wer hat Einfluss und wer fühlt sich wirkmächtig und wer ist es tatsächlich auch?
Genau, darum geht es. Sich das anzugucken und dann wirklich über sowas wie Quotenregelung nachzudenken. Also es geht ja gerade im Moment, öffnet sich ja die Gesellschaft irgendwie in ganz viele Richtungen. Ne? Es geht immer um Diversität, es kommen jetzt Gruppen sozusagen ins Blickfeld, die über Jahrhunderte sozusagen unsichtbar waren und eben nicht an den Ressourcen teilhaben konnten. Und auf die Liste dieser Gruppen müsste man jetzt die Ostdeutschen setzen. Und auch natürlich geht auch um sowas wie Klassismus, ne? Auch was eben in dieser Vielfaltsdebatte völlig unterbeleuchtet ist. Und da sind wir dann aber auch schnell wieder beim Osten, weil der Osten eben viel ärmer ist insgesamt als der Westen. Wenn wir uns das angucken, es gibt ja diese berühmten DDR-Karten, die glasklar immer erstehen. Und die erstehen aber eben nicht nur, wenn es um Wahlergebnisse geht. Die erstehen auch, wenn es um Vermögenswerte geht, um Erbschaften, um Besitz, um Armutsrisiko, alles sowas. Und solange wie da diese Karten noch erscheinen, werden die auch bei Wahlergebnissen erscheinen.
Bleiben wir mal bei dieser Deutungshoheit der älteren Herren, der Fatis, der Erklärbären, diejenigen, die immer die Macht haben. Die fühlen sich ja extrem in die Ecke gedrängt und auch getriggert. Da ist ja so eine aggressive Stimmung. Die können also das Gendern nicht ertragen, also ganz einfache, banale Dinge. Aber auch so, dass sich der Diskurs verschiebt. Sie sagen das, dass Gruppen der Gesellschaft plötzlich mehr Macht haben, lauter sind und das wird als Bedrohung empfunden, dass das System bröckelt. Da geht es dann letztlich auch wieder um Macht, oder?
Naja, natürlich eine Gruppe, die, also Macht ist ja nicht endlos vorhanden und wenn die in den Händen einer Gruppe ist, also das ist ja normal, dass die sich bedroht fühlen, weil man muss ganz klar sagen, ja, ihr sollt was abgeben, euer Eindruck ist richtig, aber letztendlich müssten wir doch als Gesellschaft viel mehr den Standpunkt einnehmen, das ist wie mit der Frauenquote, dass eben, also das erlebe ich auch gerade hier in Hoyerswerda, da wird gerade die Stadtratswahl diskutiert, 23% Frauen. Und neulich hat das mal ein Mann angesprochen, hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann sind die Frauen über ihn hergefallen und haben gesagt, wie kannst du denn für uns sprechen? Und wo ich sage, nein, der Mann hat für sich gesprochen, weil ein Stadtrat, der paritätisch besetzt ist, ist ein besserer Stadtrat. Also der Mann hat in seinem eigenen Interesse gesprochen, der muss gar nicht für die Frauen sprechen. Und genauso müssten wir das doch als Gesellschaft sehen. Wir sehen doch jetzt, in was für eine Schieflage Deutschland auch gerät, auch international, wenn eben rechte populistische Parteien so einen Zulauf haben. Das tut doch dem ganzen Land nicht gut. Und dann könnte man doch jetzt mal gucken, wie verändern wir das, sodass es das Land irgendwie wieder ins Gleichgewicht kommt. Es geht jetzt nicht darum, die einen bekommen was und die anderen geben was ab und dann haben wir den Ossis mal einen Gefallen getan. Nee, wir tun uns alle einen Gefallen damit, wenn so eingefahrene Machtstrukturen mal aufgebrochen werden. Das ist für alle gut.
Sie haben gesagt, nicht vorschnell urteilen, sondern hingucken. Das ist ja so die Idee von Recherche, erstmal das setzen lassen und dem Drang nicht nachzugeben, gleich sich ein Urteil zu bilden. Scheint mir ja auch eine so Kulturtechnik zu sein, die man auch erstmal lernen muss oder wieder lernen muss, ein bisschen sich zurücknehmen und sagen, warte mal, ich habe jetzt einen Ausschnitt des Bildes bekommen, vielleicht trete ich nochmal ein bisschen zurück, dann ist der Ausschnitt größer. Also sich Zeit nehmen, um ein vorläufiges Urteil sich zu bilden?
Ja, ja, natürlich. Also nicht so immer diese Pauschalisierung. Und das ist eben was ich viel im Westen erlebe, auch wenn ich Lesungen habe oder so. Da gibt es oft Leute, die kommen mit einer vorgefertigten Meinung da rein. Die wissen genau, wie es ist. Die kommen auch oft gar nicht mit Fragen. Und vielleicht wäre es schon gut, wenn wir erst mal fragen und nicht die Antwort immer schon vorher wissen. Und oft erlebe ich dann eben auch, dass die Leute nachdenklich rausgehen und es kommen dann zum Beispiel viele Leute tatsächlich nach Hoyerswerda und sind immer ganz erstaunt, wenn die uns hier vorfinden und sehen, krass, das ist ja gar nicht so eine Nazi-Stadt. Hier gibt's ja die, es gibt ja die anderen. Das sind nämlich die, die im Moment unsichtbar sind. Die anderen, die ja immer noch die Mehrheit sind. Die sind noch die Mehrheit. Und vielleicht müssen wir auch auf die gucken, aber erstmal eben nicht alles immer schon vorher wissen. Da wäre uns schon allen echt geholfen.
Uns hier vorfinden ist auch lustig. Sie sind ja leben ja halb in Berlin, halb in Hoyerswerda. Wie kriegen Sie diesen Kulturspagat hin? Das stelle ich mir vor, also Berlin, super Moloch und dann Hoyerswerda in der Provinz. Wie ist es mit Ihrem Rollenverhalten? Switchen Sie da um oder was ist denn dann? Gibt es die eine Grit und die andere oder wie ist das?
Jener, dazu bin ich zu blöd, das kann ich nicht. Ja. Nee, ich bin schon immer gleich und das führt dann eben dazu, dass ich, naja, es gibt ja so eine randständige Position, vielleicht ist es sowas. Und das sind ja, die am Rand stehen, die haben ja zum Beispiel auch in der Ethnologie eine besondere Bedeutung, weil die eben auf die Gemeinschaft einen anderen Blick haben. Also, ne, also ich hab eigentlich auf beide, sowohl auf Berlin als auch auf Hoyerswerda, immer noch ein bisschen einen anderen Blick, und den empfinde ich aber eben als produktiv, jetzt für meine Arbeit auch. Mhm. Also für meine Arbeit ist das eigentlich eine gute Position, dieses am Rand zu stehen. Weil wenn man in der Mitte drin ist, dann sieht man vieles nicht mehr. Insofern empfinde ich das schon für mich als auch künstlerisch produktiv. Es ist natürlich auch schon manchmal anstrengend. Also, und ich ecke auch in Hoyerswerda viel an und streite mich viel rum. Aber das können die auch aushalten, weil ich eben nicht von außen komme. Also ich werde jetzt nicht als jemand empfunden, denke ich zumindest, der da aus Berlin kommt und jetzt den Finger drauf legt und sagt, ihr in Hoyerswerda, weil dieses ihr gibt's bei mir nicht. Das ist immer ein wir.
Ja.
Und das ist eine völlig andere Position, und in der Position des wir kann man auch schmerzhafte Dinge ansprechen. Das geht.
Daniela Dröscher hat das so die Klassenqueren genannt. Da sind Sie ja auch, waren Baufacharbeiterin und waren als einfache Arbeiterin irgendwie unterwegs. Ich kenne das ja auch. Und dann ist man in den unterschiedlichen Sphären, Klassen oder Milieus, würde man jetzt sagen. Kann das auch helfen, tatsächlich mal sein eigenes Milieu verlassen zu haben? Also Bruch im Lebenslauf, Bruch, es klingt ja irgendwie so negativ, aber dass die Klassenqueren tatsächlich eine andere Sicht haben, weil sie sich reinversetzen können in andere Milieus und andere Gruppen?
Na, total. Ich würde auch immer, wirklich immer sagen, ich würde das verbieten, dass jemand direkt vom Gymnasium zum Studium geht, gerade wenn es was Künstlerisches oder was Geisteswissenschaftliches ist. Da würde ich immer sagen, geht mal ein paar Jahre arbeiten und jetzt vielleicht nicht unbedingt am Theater, ja? Sondern, also es gibt doch nichts, was hilfreicher ist. Würde ich immer sagen, wird leider heute nicht mehr so gemacht. Also im Osten war es auch so, wenn man Kulturwissenschaft studieren wollte, was ich ja gemacht habe, musste man vorher ein paar Jahre gearbeitet haben. Sonst durfte man das nicht studieren. Und das sind wirklich ganz andere Prägungen. Also wir haben das dann auch im Studium gemerkt. Wir waren dann auch mit Studierenden zusammen, was weiß ich, zum Beispiel Lehramtsstudierende, bei denen gab es nicht diese, die mussten es nicht vorher, und die waren anders als wir. Also dann natürlich prägt das. Und bei mir ist aber auch so, dass ich eigentlich meinen Freundeskreis, also ich habe schon auch Freundinnen und Freunde, die auch irgendwie Filme machen und so, so ist es nicht. Aber ich sage jetzt mal so, mein engster Kreis, das sind Menschen, die haben mit Film und mit Literatur und was weiß ich, haben die überhaupt nichts zu tun. Ja, das sind hier Leute aus Hoyerswerda. So. Und das ist eigentlich gut. Also ich empfinde das als für mich auch immer sehr bereichernd. Aber das habe ich mir auch irgendwie nicht ausgesucht. Das sind die Menschen, mit denen ich irgendwie schon mein Leben verbringe.
Ja, aber vielleicht ein Grund, warum Sie so gute Dokumentarfilme machen, dass Sie eben zwischen den Milieus hin und her springen. Sie haben gesagt, mal zum Thema Recherche, man kann viel rausfinden, aber man versteht es nicht. Ich habe es anfangs schon gesagt. Was meinen Sie damit? Also man kann viel rausfinden, recherchieren, aber man versteht es nicht. Was muss passieren? Wann kann Verständnis einsetzen?
Na, man versteht Dinge am besten, die einen vielleicht selbst betreffen. Ja, also zum Beispiel diesen Bruch in Hoyerswerda. Na klar, ich kann Interviews machen, ich kann in Archive gehen. Das sind ja auch, also das sollte man natürlich trotzdem immer machen, auch wenn man von innen heraus sowas macht. Aber ich muss doch das Gefühl in mir haben, was es heißt, durch so eine, also zum Beispiel diesen Schmerz, wenn ich hier manchmal durch menschenleere Straßen gehe in Hoyerswerda und dann habe ich noch in mir, ich sehe das noch, wie da hunderte Kinder rumsprangen, und ich höre noch den Sound, den habe ich in mir. Und wenn ich dann durch so eine leere Straße gehe, weil jetzt zwei Drittel der Stadt weg sind, weil die weggezogen sind, und diesen Schmerz, den kann ich doch nicht verstehen durch Interviews. Also ich kann das intellektuell verstehen, aber das geht nicht durch mich durch. Und ich glaube, wirkliches Verstehen geht durch mich durch. So, und daraus kann eine andere Kunst erwachsen.
Aha, also wenn ich das nächste Mal nach Gera fahre, wo ich geboren bin, dann muss ich den Schmerz mal zulassen. Der ist bei mir auch da, aber ich will dann ganz schnell wieder weg. Vielleicht muss ich da mal eine Weile bleiben. Naja, das heißt, Trauer und Schmerz...
Ist vielleicht interessant, oder?
Ja, wirklich, weil ich habe natürlich eher Fluchtreflexe und will dann dorthin gehen, wo es cool ist, und um dem Schmerz zu entfliehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man den natürlich, wir wollen doch alle den Schmerz nicht spüren, aber manchmal muss er vielleicht muss man vielleicht aushalten oder was, ich weiß nicht. Wissen Sie es?
Es ist ja auch nicht nur Schmerz. Also wir sind ja hier in Hoyerswerda auch, wir machen ja viel. Also wir nehmen das ja nicht hin, wie es hier ist. Also ich bin hier umgeben von sehr aktiven Menschen, die wirklich aktiv gestalten. Und das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zu Berlin. In Berlin kenne ich überhaupt niemand, der irgendwie seine Stadtgemeinschaft aktiv gestaltet. Und in Hoyerswerda, also meine Freundinnen und Freunde sind da alle in irgendwelchen Bürgerinitiativen, da gibt's ganz viel Vereine. Also ich bin hier auch, ich bin in Hoyerswerda alleine in 3 Vereinen, ja. Also und man hat immer das ist ja auch eine Chance. Wir können hier gestalten. Das ist ja auch die große Chance des Ostens. Wir können hier gestalten. Und das ist doch ein riesiges Geschenk.
Schön, dass wir jetzt noch von den gebrochenen Heimatgefühlen doch in was Positives kommen. Sie haben auch nochmal gesagt zum Thema Konservatismus, etwas Schönes kann nie schön bleiben. Da bin ich auch erstmal zusammengezuckt. Wieso? Wieso können schöne Dinge nicht schön bleiben? Was meinen Sie damit?
Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Kontext ich das gesagt habe. Ich würde mal sagen, das geht hier schon um den Kontext dieser, also da würde ich es jetzt einordnen, diese fragile Heimat. Die eben immer in der Transformation, also gerade wenn wir die Lausitz angucken, die ist ja nicht erst seit 89 in der Transformation, ja. Das ist ja seit über 100 Jahren eine Transformationsgegend. Und das ist eben so eine Grunderfahrung. Also vielleicht ist es so eine Grunderfahrung meines Lebens, die ich verinnerlicht habe. Naja, wenn da ein schöner Wald ist, dann ist eben meine Erfahrung, der kann morgen weg sein. Und dann ist da eine Grube. Selbst jetzt haben wir schöne Seen. Und jetzt erleben wir, dass die Ufer einbrechen. Also das ist so ein Grundgefühl, auch wenn Dinge schön sind, verlass dich nicht drauf. Ja. Es ist alles fragil. Der Boden, auf dem du gehst, der kann jederzeit einbrechen. So ein Grundgefühl ist das.
Aha. Also ich habe das ja so verstanden, dass es die guten alten Zeiten nicht gab und die Sehnsucht nach den guten alten Zeiten auch eine Nebelkerze ist und irgendwie eine Sehnsucht nach irgendeinem Gefühl, was wir irgendwie haben, nach Geborgenheit oder nach, nennen wir es mal Heimat oder Sicherheit irgendwie, ja. Dass das dann der Rückgriff ist auf was sich gut angefühlt hat. Ist das so eine komische, irrationale Sehnsucht nach den guten alten Zeiten?
Ach, ich würde das gar nicht als komisch bezeichnen, aber ist auch schon in den 80er Jahren erforscht worden, dass zum Beispiel eine Sehnsucht nach Heimat, also wirklich auch nach einem Raum, das nannte man damals das Prinzip der Territorialität, da hat die westdeutsche Sozialanthropologie und Kulturanthropologie, also da gab es damals große empirische Forschung in den 80er Jahren dazu, und da hat man eben festgestellt, dass das eine anthropologische Konstante ist. Das Bedürfnis auch nach einem wirklich auch geschützten Raum, ja, und zwar auch als Raum, also nicht nur als wir haben jetzt von Zeit geredet, aber es geht um mehr als Zeit. Es geht um also jeder Mensch hat auch so dieses Schutzbedürfnis und so, und das ist gar nicht komisch, das ist ja menschlich, das ist ja auch Teil des Problems, dass das so diskreditiert wird heute, ja, also dass man Begriffe wie Heimat, Identität, bei meinem Film war es auch der Begriff Volk, dass man die nicht mehr aussprechen darf. Und das ist, damit tut man der Gesellschaft auch keinen Gefallen. Weil das sind Dinge, die uns als Menschen prägen. Und die können wir nicht, also wir können jetzt auch sagen, mein rechter Arm hat schlimme Dinge getan, den hacke ich jetzt mal besser ab. So ungefähr kommt mir das vor, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen das einfach nicht mehr. Also ich brauche schon eine Heimat und ich brauche auch meinen rechten Arm.
Sehr schön. Ja, dann hoffe ich, dass Sie beides behalten. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt und alles Gute für Ihre Arbeit.
Danke, gleichfalls. Ja.